Lukas 23, Vers 44 bis 46. Wir haben die Worte Jesu am Kreuz, die wir auch in den letzten Sonntagen miteinander bedacht haben, und haben heute dieses letzte Wort. Es war schon um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Herr, rede durch dieses Wort jetzt zu uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist einige Jahre her, da treffe ich drüben in der Wächterstraße bestürzt einen Nachbarn, dessen gemütliche und fröhliche Lebensart mir immer gefallen hat, und er war außer sich. Sagt er, haben Sie das jetzt schon gehört? Sagt, was denn? Jetzt haben Sie den Generalbundesanwalt Buback erschossen. Was ist bloß mit unserer Welt los? Es war damals so schockierend für alle, die es gehört haben. Man hat gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Wenn in unserer Welt nicht einmal mehr Achtung, Maßstäbe des Rechtes gelten. Aber das, was hier uns erzählt wird im Evangelium, ist ja noch viel bestürzender. Ist das wirklich wahr, dass die Feindschaft gegen Gott in unserer Welt so weit reicht, dass der Sohn Gottes umgebracht wird? Ist das wirklich wahr? Ja, das erzählen die Evangelien, und das ist der Grund, dass dieser Karfreitag für uns etwas an sich hat, was uns betroffen macht. Da ist man ganz schockiert. Nicht bloß, weil so etwas Furchtbares in unserer Welt geschehen kann, sondern weil wir, die wir das Evangelium kennen, ja wissen, das hängt ja mit uns zusammen. Wir sind ja mitschuldig. Wir sind mitschuldig. Die gleiche Feindschaft gegen Gott, die damals Jesus hinausstieß vor das Tor, die äußert sich ja immer wieder in meinem Leben. Diese Sünde ist ja nicht nur damals geschehen. Das ist ja heute da. Da will man sich am Karfreitag beugen vor dem lebendigen Gott und beschwert sein über der Last unseres Lebens. Man ist überrascht, wie in unseren Tagen der Karfreitag mehr und mehr an Bedeutung verliert. Es ist noch nicht so lange her, da war es selbstverständlich, dass unsere Rundfunkanstalten am Karfreitag in den Nachmittagsstunden eine Sendepause eingelegt haben, um unser Volk daran zu erinnern, es gibt etwas Furchtbares, was als Schuld über uns allen steht und das wir nicht abtragen können. So wie uns an einzelnen Stellen bewusst wird, was an Schuld über unserem Volk liegt, noch viel mehr diese Schuld, die uns vor Gott anklagt. Ein Tag, der uns betroffen und traurig machen muss, das ist ja heute nicht bei modernen Menschen eine Sicherheit der Bewältigung seines Lebens, sondern nur eine Unsicherheit. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist Verlegenheit, wenn so viele heute achtlos daran vorübergehen und sich nicht mehr kümmern ums Evangelium. Denn wir haben jetzt nur einen Teil des Karfreitags überhaupt richtig begriffen, wenn wir das sagen von der Beugung unter unsere Schuld, von dem Betroffensein vor Gott. Gott hat diesen Karfreitag zu einem grandiosen Siegestag gemacht, zu einem Freudentag ohnegleichen. Darum war ich dankbar, dass uns unsere Eltern in unserer Kindheit nie angehalten haben, am Karfreitag schwarze Kleider zu tragen. Das haben sie uns gelehrt, dass das ein Tag der Freude ist, der Heimkehr, wo verlorene Söhne heimkommen ins Vaterhaus. Und der Vater seine verlorenen Söhne umarmt und sagt, da bist du ja, ein Tag der Liebe Gottes. Das ist richtig, dass an diesem Karfreitag etwas sichtbar wird von Menschen, Schuld und Feindschaft gegen Gott. Aber darin hat Gott seine Liebe so groß gemacht, dass er noch viel stärker als Menschenschuld und Menschenhass, als Menschenbosheit seine Liebe durchleuchten lässt. Auch wenn damals am Karfreitag auch schon manche achtlos am Kreuz vorüberliefen, hat Jesus das bekümmert. Vater, vergib ihnen ihre Schuld. Das hat ihn bewegt, dass Menschen Frieden finden. Und er will heute durchbrechen durch alle gleichgültige Ablehnung. Er will heute zu uns reden und will uns zeigen, wie lieb er uns hat und wie dieser Karfreitag ein Siegestag seines Evangeliums ist. Und wir halten an unserer Tradition fest, die uns in unserer lutherischen Kirche so lieb geworden ist, dass wir sagen, der Ostertag ist ein herrlicher Tag. Aber wir wissen, dass der Ostertag seinen Grund hat im Karfreitag, im Sieg Jesu über alle Feindschaft, über alle Schuld, die mich von ihm trennen mag. Darüber will ich heute reden und möchte Ihnen zuerst zeigen, dass dies ein Siegeswort ist. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, ein Siegeswort. Jetzt müssen Sie sich doch noch einmal vergegenwärtigen, was wir am letzten Sonntag gepredigt haben. Das Wort, das Jesus wenig vorher ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es könnte sonst passieren, dass wir vergessen, wie groß die Tiefe der Not war, in die Jesus gestürzt wurde. Wir Menschen stehen ja alle vor dem Sterben. Keiner von uns war im Sterben und keiner war hindurchgegangen. Ich darf Sie kurz daran erinnern, was uns am letzten Sonntag wichtig war. Wenn wir ins Gericht Gottes gehen müssen mit unserer unvergebenen Schuld, das ist unvorstellbar. Das hat noch nie ein Mensch mitgemacht, nur Jesus. Wenn uns Gottes Zorn trifft, der trifft uns ja heute noch gar nicht, weil Gottes Geduld uns unverdient geschenkt wird. Aber wenn wir dann ins Gericht Gottes gehen müssen, so wie Jesus am Kreuz die Schuld trägt, das ist Hölle, das ist Verlassensein, das ist Gestürztsein in die Tiefe der dunklen Mächte. Da gibt es kein Licht mehr, kein Trost mehr. Wir sagten, es ist der Höhepunkt des Leidens, noch tiefer als alle körperlichen Leiden, noch tiefer als die schlimmsten seelischen Leiden des Verlassenseins und der Depression. Da in dieser großen Tiefe ruft plötzlich Jesus, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist ein Siegeswort. Da dringt Jesus durch diese dunkle Höllenwelt hindurch. Und es leuchtet der Frieden Gottes auf. Wir reden heute so viel von Frieden. Und da ist der Frieden gemeint. Der Frieden, der einen ganz ruhig macht. Auch wenn um uns her noch alles uns anklagt, wir uns verlassen fühlen, wir einsam sind, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie hat das Jesus überhaupt fertiggebracht, durch diese Dunkelheit der Depression, der Traurigkeit, des Einsamseins hindurchzugehen? Ich habe Sie am Anfang des Gottesdienstes daran erinnert, wie das jetzt unsere Kranken hören. Und wir wollen uns als Gemeinde nie einen Augenblick von ihren Leiden loslösen, die ja mit Recht fragen und sagen, wo ist denn Gott? Ich spüre nichts, ich fühle nichts, ich sehe nichts. Darum hat Jesus das für sie durchschritten. Es gibt keine Tiefe des Leidens, die doch Jesus nicht erlitten hat. Wir haben doch nicht einen Glauben, der nur für die Tage des Sonnenscheins gilt. Wir haben doch nicht einen Glauben, der nur für das glücklich sein in herrlich und in Freuden gilt, warum hat denn Jesus gesprochen, dass er uns ihm nach den Weg des Kreuzes führt? Und da gibt es solche, die dann mutlos werden und verzagen. Ich will sie darauf hinstoßen, wie Jesus durch diese Tiefen hindurchging. Wie hatten er das machen können? Er hat in diesen Kreuzesworten Psalmworte zitiert. Selbst dieses Wort, mich dürstet, ist ein Zitat aus den Psalmen. Und jetzt müssen Sie in Ihre Bibel schauen, Psalm 31. Das hat Jesus auswendig gehabt für solche Stunden. Wie arm sind unsere jungen Menschen geworden, die nichts mehr in der Schule lernen von den Bibelworten. Wie schwer wird es ihnen werden, in den Nöten, in den Anfechtungen durchzukommen, wenn sogar der Sohn Gottes darauf angewiesen war, das auswendig zu haben. In deine Hände befehle ich meinen Geist, heißt dort im 6. Vers im Psalm 31. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Sie können das durch das ganze Erdenleben Jesu hin verfolgen, wie er gerade in den schwierigen Stunden, als etwa der Versucher probierte, ihn aus der Nähe Gottes und aus der Geborgenheit des Glaubens herauszutrennen, Bibelworte sich sagte. Und das haben Sie doch erfahren. Am Krankenlager, nur ein Bibelwort. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das sagt dir der lebendige Gott. Und jetzt sieh nicht auf das, was dich bedrängt. Und achte nicht auf deine Gefühle, sondern glaube deinem Gott, der dich umgibt. Da blickt Jesus über diese grauenvolle Verlassenheit hinweg und weiß sich in Gott geborgen. Jetzt will ich einen Satz riskieren, den Sie nicht vergessen sollen. Er legt fröhlich sein Leben in des Todes Rachen. Und das können glaubende Christen. An einer Stelle hat Jesus dieses Psalmwort verändert. Wir erleben ja in unseren Tagen auch, dass Menschen das Bibelwort verändern. Aber dann ist es meist eine Anpassung an menschliche Denkmöglichkeiten. Dann wird das Bibelwort so alltäglich, so banal gemacht. Das hat Jesus nie. Das Wort Gottes hat seine Kraft, indem es uns herauszieht aus unseren Gedanken. Aber Jesus hat es dort verändert, wo er es uns noch viel wunderbarer macht, indem er Vater vorne hinsetzt. Dieser große Vatername, den noch nie eine Religion hat fassen können. Erst Jesus hat es uns so wichtig gemacht, dass wir Kinder sein sollen. Ungeratene Kinder, böse Kinder, schmutzige Kinder, versagende Kinder, untreue Kinder, aber Kinder, die doch ihm gehören, weil der Vater seine Kinder nicht loslässt. Und das steht dann über ihrem Leben, selbst dann, wenn ihr Leib zerbricht, selbst dann, wenn die Todesqualen beginnen, weil Jesus uns dieses Siegeswort gegeben hat. Karfreitag ist kein Trauertag, so sehr wir betroffen sind über das, was da geschieht. So groß ist unser Gott, dass er aus diesem schrecklichen Bösen, das Menschen tun, noch so einen wunderbaren Sieg schenkt für die, die an ihn glauben, für die, die ihm vertrauen, für die, die ihn kennen und seinen Namen anrufen. Das Zweite, es ist ein Machtwort. Jesus hat es gesagt im Johannesevangelium in diesem schönen Kapitel vom guten Hirten, Johannes 10, Vers 17, Vers 18, da sagt Jesus, ich lasse mein Leben selbst. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig her. Es ist Ihnen ja klar, dass kein Mensch das Recht hat, sich das Leben zu nehmen. Und Jesus meint auch nicht den Selbstmord, sondern er spricht davon, dass selbst in dem schlimmen Geschehen, das vor ihm steht, er nicht einfach willenlos ausgeliefert wird, diesen dunklen Mächten, die ihm das Leben nehmen. Darum ist die Passionsgeschichte für uns so unheimlich und so schlimm, weil ja da die dunklen Mächte über Jesus gleichsam alle Gewalt haben. Sie ziehen ihn mit sich, sie reißen ihn, er wird gebunden, die harten Hände packen ihn, er wird geschoben, er wird genagelt. Das ist ja Passion, das wird erlitten, das sind andere Mächtige, die mit ihm spielen nach ihrem Gutdünken. Das Schlimmste, was man als Mensch ja fühlen kann, ist, wenn man anderen wehrlos ausgeliefert wird. Wer bin ich? Was machen die anderen mit mir? Der hilflose Blick eines Kranken zu dem weißen Kittel des Arztes. Was macht er mit mir? Was kommt jetzt? Wie geht das weiter? Bin ich nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert? Hierhin und dorthin geworfen, ist das nicht alles blinder Zufall, was mit meinem Leben geschieht? Da zeigt uns Jesus etwas ganz Großes. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Mit den Befehlen klappt es ja heute nicht mehr. Wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr gehorchen will. Wenn Sie das einmal probieren, werden Sie merken, wie wenig Ihr Befehlswort heute noch ausrichten kann. Und erst recht, wenn wir vor diesen dunklen Todesmächten stehen, dann zittert unser Herz und wir wissen nicht, wenn wir gegriffen werden. Wir werden einfach weggeschoben. Wir können doch da nichts mehr befehlen. Und da sehen wir Jesus in einer königlichen Weise. Er wird uns nie so groß wie am Kreuz. Er ist der König und Herr der Welt. Ja, nicht nur, dass er über alle Reiche dieser Welt herrscht, über alle Mächtigen, sondern dass er über den Tod gebieten kann. Das ist das Allergrößte. Der Tod, der doch alles in seiner Gewalt hat. Und dann ruft Jesus dieses königliche, majestätische Wort: Vater, ich befehle, ich kommandiere meinen Geist in deine Hände. Der Tod kann mich jetzt nicht mehr greifen. Und er kann mich nicht mehr von dir trennen. Was ist das Schlimmste des Todes? Wir haben das in den letzten Sonntagen immer und immer wieder angerührt und es mag manchem schwer geworden sein, weil ja in unserer Zeit der Versuch ist, den Tod zu bewältigen, indem man ihn bagatellisiert, herunterspielt und sagt, das ist gar nicht so schlimm, das ist ja nur ein Schlaf. Was uns die Bibel sagt, ist anders. Der Tod ist der Feind, der Leben zerbricht. Und weil Gott ein Gott der Schöpfung dieser Welt ist, leiden gläubige Leute unter der Todesmacht, so wie sie leiden unter der Todeswunde, die sie in ihrer Trauer zu beklagen haben. Der Tod hat solch einen Einfluss, dass er Liebe zerstört und Liebe zerreißt. Und das wissen sie bei sich selbst, wenn sie einmal vor dem Sterben stehen. Nein, nein, Tod ist ein Feind dessen, was Gott geschaffen hat. Aber Jesus zeigt uns, wie der Tod sein Recht und seine letzte Spitze darin verloren hat, dass er uns nicht mehr von Gott trennen kann. Im Tod preist man dich nicht, Gott. Und darum ist für die, die Jesus gehören, der Tod nicht mehr schrecklich. Wo die Sünden gebüßt und getragen sind, kann der Tod mich nicht mehr treffen als Gericht Gottes. Das ist die Wurzel des Todes, dass er dort in die Welt hineindrang und zu allen Menschen durchkam, weil wir vor Gott Schuldige sind. Und so sehr der moderne Mensch die Schuldfrage von sich wegschiebt, am Tod wird offenbar, dass er ins Gericht Gottes geht. Und das strahlt nun vom Kreuz Jesu her aus. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Der Tod hat seine Henkerfunktion verloren für die, die Jesus gehören. Weil Jesus der Erste war, der nicht mehr getrennt wird von Gott, sondern eingehen darf in die offenen Arme des Vaters. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wir dürfen unser Leben in die Arme Gottes legen, die er ausgebreitet hat für uns. Und er wartet auf uns und er steht vor uns und der Tod kann uns nicht mehr von Gott trennen. Darum noch das Letzte, das ist ein Trostwort, ein Siegeswort, ein Machtwort. mit den Befehlen ein Machtwort und nun ein Trostwort. Da steht nicht einmal mehr das Wort sterben. Steht nicht da und Jesus starb. Sondern er verschied, er nahm Abschied. Es ist wie, wenn man plötzlich über eine Wiese geht, wo vorher ein Zaun war. Und da kann man nicht rüber. Und jetzt kann man ein bisschen rübergehen, ein kurzes Winken, ein Hinübergehen. Jesus hat uns und seinen Jüngern und denen, die an ihn glauben, am Kreuz einen Sieg errungen, der so groß ist, dass diese dunkle Todesmacht, dieser unheimliche Abgrund, ja, ist, was für ein Bild soll ich wählen, plötzlich eine Brücke hat und sie können hinübergehen. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und da er das gesagt hatte, nahm er Abschied und verschied das Sterben derer, die im Herrn sterben. Die Vergebung Jesu haben, ist nur ein Abschied nehmen. Wohl dem unter uns, der Nächste ist, der die Herrlichkeit Gottes schauen darf. Das ist eine Beförderung und ein Glück, wenn ich in die Welt Gottes eintreten darf und zu den Scharen treten darf, die Gottes heilig, heilig, heilig singen. Das ist so deutlich in der Bibel, da stehen keine rührenden Sterbegeschichten mehr drin, weil der Tod seine Schrecken verloren hat für die, die in Jesus sterben. Die in der Nachfolge Jesus sterben, die an ihn glauben, denen die Schulden gebüßt sind, die gehen nicht mehr ins Gericht. Und ich möchte Ihnen das aus Johannes 5 sagen. Wir müssen es jetzt auch noch einführen nach unserer schönen Bibelwort, dass wir die Worte aufschlagen, damit Sie es im Wort Gottes lesen. Johannes 5. Ich meine, es ist Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht. Vers 24, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, jetzt schon. Und das körperliche Abscheiden, Abschied nehmen ist ja nur ein Heimgehen in die offene Welt Gottes. Was soll mich dies noch bedrücken? Philipp Spitta hat uns diesen wunderbaren Vers gegeben im Lied, bei dir Jesu will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen, wo er davon spricht, wie es dann wird, wenn es plötzlich so kalt wird und so unheimlich und die dunkle Stunde meines Sterbens kommt, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe Ihnen heute keine Todespredigt halten wollen. Ich habe Ihnen das alles auch sagen wollen, dass Sie heute das Leben ergreifen. Wollen Sie das erst in Ihrer Todesstunde sagen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände? Warum nicht heute? Vor Ihnen liegt Ihr Leben mit Ihrer Arbeitsfülle, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten, Vater, in deine Hände befehle ich mich heute. Führe mich durch diesen Tag. Sie haben eine Fülle ungelöster Fragen ihres Lebens, die sie nicht bewältigen. Sie haben Ängste, die sie bedrücken. Vater, in deine Hände lege ich mich. Ihr unheiliges Leben, an dem sie oft verzweifeln, an der Sünde, die immer wieder Macht hat. Vater, in deine Hände befehle ich mich. Nun wirke du doch in mir heute. Und gebrauche mein Leben. Und dann bin ich so froh, mein Leben wird in dieser Welt immer bruchstückhaft bleiben. Und was ich fertig bringe, bleibt bruchstückhaft. Aber es wird vollendet in der Ewigkeit Gottes. Wir Christen haben doch durch das Kreuz Jesu solch eine weite Hoffnung. Ich kann nicht verstehen, dass wir uns im Unglauben immer wieder festkrallen an dieses vergehende Leben. Kann uns Gott ein größeres Pfand geben als dieses Pfand in Jesus? Dass Gott sie hält, dass Gott ihre Schuld wegnimmt, dass Gott sie liebt. Sie lässt er nicht los, von ihnen will er nicht weichen. Bei Tag und bei Nacht und in allen Tagen ihres Lebens will er sie führen. Und sie dürfen dann, wenn ihr Körper und ihr Leib zerbricht und wenn diese sichtbare Welt vergeht, sich in die Hände Gottes befehlen, Vater, meinen Geist in deine Hände. Welch ein Freudentag ist der Karfreitag, welch ein Siegestag. Amen.